SRF 1.
SRF 1.
Willkommen auf SRF 1 und zum Zwischenhalt am Mikrofon der Joschi Kühne. In dieser halben Stunde, da haben wir von Erwartungen an einen neuen Papst und wir sind überrascht, wie viele Frauen im Vatikan leben und arbeiten. Das heisst, es gibt eine Überraschung, wenn man das erfahren. Und dann vor der 7. läutet die Glocke von der reformierten Kirche St. Antoni zu Freiburg, der Sonntag ein. Zu Rom sind diese Woche Kardinäle aus der ganzen Welt fürs Konklave angereist. Männer in schwarzen Sultanen auf dem Kopf, ein rotes Scheitelkäppchen. Ein Schauspiel, das nicht nur wegen der eindrücklichen Kleider aufgefallen ist. Selten liegt heutzutage ja so viel Macht ausschliesslich in den Händen von alten Männern. Was viele nicht wissen, im Vatikan arbeiten immer mehr Frauen. Immerhin 20% der Angestellten sind nämlich weiblich. Nadja Fischer hat über die Frauen mit der Gudrun Seiler geredet, die selber als Frau beim Vatikan arbeitet, nämlich bei Radio Vaticana.
Die Frauen im Vatikan fallen kaum auf. Bekannt ist, dass bis vor kurzem 4 Nonnen im Papst Benedikt XVI. Den Haushalt geführt haben. Und auf Radio Vaticana, einem päpstlichen Radiosender, kann man jeden Tag auch Frauenstimmen hören. Zum Beispiel die Stimme von der Gudrun Seiler.
Die Zahl der Frauen im Vatikan steigt ständig und steigt, ohne dass jemand davon Notiz nimmt und ohne dass der Vatikan das groß publizieren würde.
Etwa 700 Frauen arbeiten im Moment im Vatikan. Und zwar nicht etwa in der unteren Charge. Die meisten Frauen im Vatikan haben viel Verantwortung. Sie leiten die Vatikanische Filmothek, überwachen die Restaurierung vom Petersdom oder arbeiten in einer Leitungsfunktion im päpstlichen Geheimarchiv. Aber auch in der Kurie, der Verwaltung der Weltkirche, trifft man Frauen an. Im Jahr 2004 hat der damalige Papst Johannes Paul II. Eine Nonne in die Leitung der sogenannten Ordenskongregation berufen, ein wichtiges Ministerium, das 1 Million Mönche und Nonnen unter sich hat. Das war ein bemerkenswerter Schritt, sagt Gudrun Seiler. Ein Schritt gegen das Kirchenrecht.
Weil eigentlich in den Kongregationen die Leitungsleute, das Führungsteam, juristisch bindende Entscheidungen trifft. Und nun muss man wissen, dass im Kirchenrecht ausschließlich Priester über andere Priester juristisch bindende Entscheidungen treffen können. Das heißt, da ist eine Decke aus Panzerglas, keine gläserne Decke, sondern eine Decke aus Panzerglas eingezogen in der Frage, wie weit eben Frauen überhaupt kommen können in der Kirche.
Dass der Papst Johannes Paul II. Das Panzerglas durchbrochen und gegen das Gesetz eine Frau auf den Posten gesetzt hat, hat sicher damit zu tun, dass die Ordenskongregation sich vor allem um Frauen kümmert. 4/5 der Ordensleute weltweit sind nämlich Nonnen. Auf einen gleich wichtigen Posten hat seither keine Frau mehr geschafft. Wie überall wird auch im Vatikan in der Etage zu oberst oben die Luft für die Frauen dünn. Die gläubige Journalistin Gudrun Seiler ist überzeugt, der Vatikan sollte grundsätzlich mehr Laien anstellen, also Frauen und Männer, die nicht Priester sind. Die Männer und Frauen könnten helfen, den Kontakt zur Kirchenbasis zu verbessern. Etwas, was heute erst recht wichtig ist, wo viele Gläubige wegen dem Missbrauchsskandal und der wüsten Machtkampf in der Kurie das Vertrauen in ihre Kirche verloren haben. Priesterinnen fordert Gudrun Seiler aber nicht. Die Frauen können es auch ohne die Priesterweihe in der katholischen Kirche weit bringen, meint sie. Zum Beispiel könnte sie in Zukunft auch Kardinalinnen werden. Das ist durchaus denkbar.
Das Kardinalamt ist kein Amt, das Jesus Christus geschaffen hat. Und deswegen ist es ein Amt, das man auch verändern kann. Also es ist bloß kirchliches Recht. Es ist nicht göttliches Recht, dass Kardinäle Männer sind. Und deswegen könnte man das eigentlich theoretisch auch wieder ändern.
Es wäre leichter, Frauen zu Kardinalinnen zu machen, als ihnen das Priesteramt zu ermöglichen. Dass eines Tages Kardinal und Kardinalinnen zusammen in Rom im Konklave sitzen und einen neuen Pontifex wählen, ist also theoretisch möglich. Praktisch bleibt das fürs Erste sicher ein frommer Wunsch.
Nadja Fischer aus Rom zu dem Konklave, der am Dienstag anfängt, geht mehr in ein paar Minuten da im Zwischenhalt auf SRF 1. Thank you. Peter Harden und der Siegfried Schwab, damit Cosmic Guitar Man im Zwischenhalt auf SRF 1, 5 Minuten über 6:30. Unter all diesen Kardinälen, die zu Rom eingetroffen sind, der wahlberechtigte Kardinäle, da ist der neue Papst drunter. Die sitzen jetzt aber zusammen im sogenannten Präkonklave. Das ist eine Art Vorkonferenz zum eigentlichen Konklave, wo am Dienstag nächste Woche anfällt. Dann sind sie vollkommen abgeschlossen von der Aussenwelt. Handys sind draussen, müssen draussen bleiben. In der Zwischenzeit sind ein paar Kardinäle am Twittern, aber vor allem ein paar US-Kardinal, die wegen der Missbrauchfälle in der Kirche in der heftigen Kritik stehen. Über die spezielle Situation der römisch-katholischen Kirche in den USA hören wir jetzt den Walter Kirchschläger. Er ist emeritierter Theologieprofessor von der Universität Luzern. Er selber hat in den USA gelebt. Die SRF-Religionsredaktorin Judith Wipfler hat mit ihm geredet, mit dem Walter Kirchschläger.
Besonders viel zu reden geben ja die US-Kardinäle. Hier gab es sogar Forderungen von Opferverbänden, von Missbrauch, dass bestimmte Kardinäle nicht zum Konklave reisen sollten, ihr Amt niederlegen sollten, weil ihnen vorgeworfen wird, Missbrauch in der Kirche vertuscht zu haben. Es gibt Millionen Klagen gegen römisch-katholische Bistümer in den USA. Los Angeles ist quasi pleite gegangen. Die haben 600 Millionen Dollar Schadensersatz zahlen müssen. Eine desaströse Situation. Wie stellt sich Ihnen, Walter Kirchschläger, die römisch-katholische Kirche in den USA dar?
Es ist eine Kirche, deren große Leitungsgestalten heute zu einem guten Teil durch die Missbrauchsaffären mindestens indirekt in einer gewissen Weise beschädigt sind. Los Angeles ist da sicher die Spitze und bei den anderen wird also viel geredet, sodass es verständlich ist, dass diese Forderung aufgestellt wurde und jetzt ja auch in den Vereinigten Staaten eine Liste kursiert. Eine schwarze Liste von Persönlichkeiten, die also nicht wählbar erscheinen. Dieser Flügel der Kirche ist aber zugleich ein unglaublich richtungstreuer Flügel. Die Disziplinierungen in der amerikanischen Kirche sind sehr stark. Die traditionellen Erscheinungsformen, auch im Sinne einer rigorosen Leitung der Pfarreien durch die Pfarrer bis hinein in die persönlichen Gewissensentscheidungen der Gläubigen, ist eigentlich die Regel und alles andere ist die Ausnahme. Das ist die eine Seite und die andere Seite wird eigentlich repräsentiert durch die amerikanischen Ordensfrauen.
Die amerikanischen Ordensfrauen kriegen ganz demnächst einen Preis aus der Schweiz, nämlich den Herbert-Haag-Preis für Ungehorsam in der Kirche, also für progressive Gruppen, um die zu unterstützen. Diese US-Nonnen haben Kondome verteilt, sie haben homosexuelle Menschen gesegnet, sie stehen Frauen in der Schwangerschaftskonfliktberatung bei, fordern das Ende des Pflichtzölibats. Die Sisters sind auf den Straßen zu sehen, sie fahren mit Bussen herum, tun viel Gutes, sind sehr anerkannt in der ganzen US-amerikanischen Bevölkerung. Und jetzt sagen Sie uns, Walter Kirchschläger, das ist wie die andere Seite der Medaille von einer ansonsten sehr restriktiv hierarchischen und patriarchalischen Kirche.
Ja, ich denke, so ist es. Und dieser Spalt, der geht teilweise auch durch die Gemeinden. Paradoxerweise wird auch die amerikanische Theologie zur Zeit von diesen Ordensfrauen getragen. Die sind theologisch exzellent ausgebildet und haben einen sehr, sehr breiten, in die Gesellschaft reichenden Wirkungsgrad, so wie Sie ihn beschrieben haben. Es ist eine problematische Situation. Mich erinnert manchmal die Situation in amerikanischen Pfarreien an das kirchliche Leben vor Ort, wie wir es in den 60er Jahren in Europa hatten, wo also auch noch von der Kanzel gepredigt wurde, wie ich mich politisch zu verhalten habe und wie ich mich allenfalls auch in meinem persönlichen Leben bis hinein ins Schlafzimmer zu verhalten habe. Diese Zeit ist doch in Europa oder in unserem Teil von Europa also ganz sicher vorbei. In amerikanischen Pfarreien Priester, der sozusagen ganz genau sozusagen über das Leben seiner Schäfchen wacht. Dass da natürlich eine Emanzipationsbewegung faktisch entstehen muss, das ist fast selbstverständlich. Erfreulich ist natürlich, dass also tatsächlich hier die Frauen, die Ordensfrauen dieser Bewegung auch die Qualität, die spirituelle Seele, den theologischen Unterbau liefern und sie damit vorantreiben.
Ich will noch kurz einen Blick auf das Kirchenvolk werfen, wer die eigentlich sind, die römisch-katholischen US-Amerikaner. Und das sind ja zum großen Teil auch die sogenannten Hispanics. Also das sind die aus Lateinamerika oder eben aus spanischsprachigen Staaten stammenden. Das sind rein demografisch ein Teil der Bevölkerung, der stark wächst. Die haben viele Kinder und die katholische Kirche tut ihr Ihriges dazu, dass das auch so bleibt. Das heißt, es ist auch für einen möglichen US-Präsidenten mittlerweile eine wichtige Wählerklientel, diese US-Katholikinnen und Katholiken.
Ich stimme Ihrer Charakterisierung zu. Das bedeutet aber auch, dass das sozusagen eine soziale Schicht ist, die nicht unbedingt gegenüber der Hierarchie eigene Wege geht.
Apropos Wählbarkeit, jetzt natürlich im Präkonklave und in der Sedis Vacans wird ja auch immer geguckt, wer könnte denn der neue Papst werden. Und da wird auch immer wieder nach Nordamerika gezeigt. Für wie realistisch halten Sie es, dass da jemand aus Nordamerika, sei es nun USA oder Kanada, tatsächlich papabile, also wählbar ist?
Ich glaube nicht, dass die Kardinäle dort, also in diesem Bereich gehen, auch aus den genannten Gründen. Ich glaube, man möchte also um die Bereiche, auch um die geografischen Bereiche, wo die Schwierigkeiten der letzten Jahre so evident gewesen sind, man möchte um die einen Bogen machen, um sich damit ja nicht zu nahe zu kommen. Ich würde eher vermuten, dass ein möglicher Schritt nach Lateinamerika gehen könnte, vielleicht nach Afrika. Ich teile aber die Auffassung derer, die sagen, entscheidend ist vielleicht dann nicht der Ort, obwohl das sicher ein Signal wäre, ein großes Signal. Aber weit wichtiger ist dann, dass die Person in das zukünftige Profilschema hineinpasst.
Der Walter Kirchschläger, emeritierter Theologieprofessor von der Universität Luzern, im Gespräch mit der Judith Wipfler. Wie also sollen Sie den neuen Nachfolger? Der Nachfolger Petri, seit fast einem Monat debattiert ja nicht nur die römisch-katholische Weltöffentlichkeit über das Papstamt, sagt, wie die Missstände sind im Vatikan oder formuliert Wünsche und Erwartungen an einen neuen Papst. Auch der Walter Kirchschläger hat das eben tun, zusammen mit anderen Theologinnen und Theologen, einem Rabbiner und einem Imam, hat er aktuell ein Buch herausgegeben, wo sie die unterschiedlichsten Erwartungen an Nachfolger von Petri formulieren. Morgen Morgen in der Sendung Perspektive lässt Judith Wipfler ein paar von diesen Worten zu Wort kommen. Morgen Morgen Perspektive auf der SRF 2 Kultur am 8:30. Delta mit Highlands da im Zwischenhalt auf SRF 1 Samstag. Es ist 12 Minuten vor der 7. Jetzt kommen wir zu der Glocke von San Antonio im Kanton Freiburg, die reformierte Kirche. Im freiburgischen Sensebezirk gibt es heutzutage 5 autonome evangelisch reformierte Kirchengemeinden. Entstanden sind die durch die Aufteilung von der überaus weitläufigen reformierten Gesamtkirchengemeinde vom Sensebezirk, und zwar auf den Januar 1999. Und der Mega-Pfarrsprengel wiederum zwischen Zahn und Sense vom Schwarzen See bis Laupen ist aus der reformierten Kirchengemeinde St. Antoni hervorgegangen. Und da steht dann auch die Mutterkirche von der Reformierten im Senseland. St. Antoni liegt an der Strasse Schwarzenburg-Fribourg. Mit mehr als 90 Bauernhöfen ist das 2000-Seelendorf noch vorwiegend landwirtschaftlich prägt. Aber gerade in der neueren Zeit sind immer mehr Arbeitsplätze entstanden in einheimischer Gewerbeindustrie und Dienstleistungsbetrieb. Der Einwohner von dieser Gemeinde haben übrigens mal den Übernamen Schrick Schröter gegeben, was historisch etwa so viel bedeutet wie das Gemeindeviertel auf dem hügeligen Hochplateau, das westwärts steil zum Tal der Taverne abfällt. 1861 hat man beschlossen, zur Verbesserung der pastoralen Betreuung der reformierten Diaspora im Sensebezirk, wo mehr und mehr gewachsen ist, unverzüglich eine Pfarrstelle zu schaffen. Und schon im gleichen Herbst hat der erste Amtsinhaber von St. Antoni aus seine Arbeit aufgenommen. Durch einen Grossratsbeschluss schließlich ist die Pfarrei St. Antoni zur selbstständigen Kirchengemeinde erhoben worden. Und von dann an haben alle Reformierten vom Sensebezirk da dazugehört. Am 15. August 1866 hat mit einer würdigen Feier ihr erstes Gotteshaus St. Antoni einweihen. Ein schlichter, klassizistischer Bau mit gerade mal 2 Glocken. Erst im Dezember, vor bald 57 Jahren, hat es dann im heutigen Turm noch 2 Glocken dazugegeben. Für die Grosse ist die Wahl von der Inschrift auf den Spruch gefallen: Dieser ist mein lieber Sohn, den sollt ihr hören. Thank you. das vierstimmige Glied von der reformierten Kirche im friburgischen St. Antoni. Das war der Zwischenhalt auf SRF 1. Themen, die wir heute angesprochen haben, die sind am Morgen Thema auf SRF 2 Kultur. Am Morgen um 8 Uhr Blickpunkt Religion. 700 Frauen im Vatikan, aber keine darf mitwählen. Oder dann um 8:30 Perspektive, Spekulationen, Gedanken zu, wie soll er denn sein, der neue Nachfolger Petri. Das auf SRF 2 Kultur, morgen Morgen, am 8. bis 9. mit Blickpunkt Religion und Perspektive. Gypsy Kings mit Passion da auf SRF 1.
Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.